Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Berlin ist an den Mauerbau vor 50 Jahren erinnert worden. Auf der zentralen Gedenkveranstaltung nannte der regierende Bürgermeister Wowereit den 13. August 1961 den traurigsten Tag in der jüngeren Geschichte der Stadt. Bundespräsident Wulff gedachte der Menschen, die an der innerdeutschen Grenze getötet wurden. Zudem würdigte Wulff den Mut und den Freiheitswillen der DDR-Bürger, die 1989 den Fall der Mauer errungen hatten.
12 Uhr heute Mittag, ein Moment des Innehaltens. Gedenken an die Opfer der Mauer. Der ehemalige Todesstreifen an der Bernauer Straße in Berlin, Spuren der DDR-Grenzanlagen sind noch zu sehen. Hier findet am Vormittag die zentrale Gedenkveranstaltung statt, 50. Jahrestag des Mauerbaus. Bundespräsident Wulff fordert eine intensivere Auseinandersetzung mit der DDR-Geschichte. Zugleich hebt er den Wert der Freiheit hervor.
Die Erinnerung an das Unrecht der Mauer mahnt uns, in der Welt diejenigen auch heute nicht allein zu lassen, die für Freiheit, Demokratie und Bürgerrecht kämpfen. Und sie verlangt von uns, dafür zu sorgen, dass sich Geschichte nicht wiederholt.
Berlins regierender Bürgermeister Wowereit warnt vor einer nostalgischen Verklärung der Geschichte.
Und es ist erschreckend, dass heute noch einige meinen, die SED habe gute Gründe für die Abriegelung gehabt. Nein, für Unrecht, für die Verletzung der Menschenrechte, für Tote durch Mauer und Stacheldraht gibt es keine guten Gründe und keine Rechtfertigung.
Die Erinnerung an die Opfer müsse wachgehalten werden, mahnt die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Freya Klier, die selber nach einem gescheiterten Fluchtversuch ins Gefängnis kam.
Was für ein unbarmherziges System war das, von dem heute so viele noch schwärmen. Die Schicksale unserer Mitmenschen dürfen niemals in Vergessenheit geraten.
Gemeinsames Singen dann zum Abschluss der Gedenkveranstaltung. Erst die Nationalhymne und anschließend symbolträchtig das Lied Die Gedanken sind frei.
Auf Anordnung der SED-Führung hatte der Mauerbau am 13. August 1961 begonnen. Damit war den DDR-Bürgern der letzte Fluchtweg in den Westen versperrt. So wollte die Staatsmacht eine weitere Abwanderung verhindern, nachdem bereits mehr als 2 Millionen Menschen der Diktatur den Rücken gekehrt hatten. Die Mauer wurde das Symbol für den Kalten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion und zementierte die deutsche Teilung in Bundesrepublik und DDR. Sie durchzog die Stadt Berlin und umringte den Westteil auf insgesamt 155 Kilometern Länge.
Wenige Tage vor dem Mauerbau geht in Berlin alles seinen gewohnten Gang. Wer will, kann nach einer Kontrolle in den Westen spazieren. Doch hinter den Kulissen brodelt es. In der Nacht zum 13. August 1961 schlägt das SED-Regime zu. Berlin wird gewaltsam geteilt. Obwohl Walter Ulbricht genau das noch 2 Monate zuvor ausgeschlossen hatte.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
20.000 Mitglieder, unter anderem aus den Kampfgruppen der Betriebe, sind bei der sogenannten Operation Rose im Einsatz. Familien werden auseinandergerissen, Lebensperspektiven zerstört. Viele versuchen noch in letzter Sekunde zu fliehen, bevor der eiserne Vorhang die Stadt endgültig trennt. Tausende werden festgenommen. Die Bevölkerung ist entsetzt, auch weil aus dem Westen keine Hilfe kommt. 2 Tage später geht dieses Bild um die Welt. Der Grenzpolizist Konrad Schumann springt in die Freiheit. Günther Littfin, gerade mal 24 Jahre alt, gelingt das nicht. Bei seinem Fluchtversuch durch das Wasser erschießen ihn die Grenzer. Littfin, der erste von 136 Mauertoten allein in Berlin. Wie viele Menschen an der gesamten innerdeutschen Grenze ums Leben kamen, ist bis heute nicht geklärt.
Die Grünen haben wegen eines Bundeswehreinsatzes in Libyen Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Die Fraktion will prüfen lassen, ob bei solchen Operationen grundsätzlich die Genehmigung des Bundestages eingeholt werden muss. Im Februar hatten Bundeswehrsoldaten EU-Bürger aus umkämpftem Gebiet in Libyen in Sicherheit gebracht. Die Regierung hatte das Parlament nicht beteiligt mit dem Hinweis, es habe sich nicht um einen bewaffneten, sondern um einen Rettungseinsatz gehandelt. Bundesentwicklungsminister Niebel ist heute nach Kenia gereist, um sich über die Lage der Hunger- und Kriegsflüchtlinge aus Somalia zu informieren. Niebel will unter anderem das Lager um Dadaab besuchen. Allein dort haben mehrere hunderttausend Somalier Zuflucht gefunden. Wegen des Bürgerkriegs in Somalia ist es für die Hilfsorganisationen weiter schwer, die Menschen in ihrer Heimat zu versorgen. Zudem breiten sich dort inzwischen auch Krankheiten aus.
Unter den Hungerflüchtlingen in der somalischen Hauptstadt Mogadischu wächst nach UN-Angaben die Cholera-Gefahr. Die schwere Durchfallerkrankung ist vor allem für Kleinkinder lebensgefährlich. Im größten Krankenhaus der Stadt registrieren die Ärzte eine stetige Zunahme von Verdachtsfällen. Allerdings kann wegen fehlender Laborausstattung der Cholera-Nachweis nur selten erbracht werden. Wir haben Sorge, weil jetzt immer mehr Patienten nach Mogadischu kommen, ohne dass es genug sanitäre Einrichtungen gibt. Cholera-Fälle gibt es zwar in Somalia immer wieder, aber jetzt könnte es zu einem größeren Ausbruch kommen. Unterdessen warnen die Regierungstruppen die Bevölkerung, in die von den Islamisten geräumten Stadtteile zurückzukehren. Die Gefahr durch Minen sei noch zu groß. Nach heftigen Kämpfen hatten sich die Al-Shabaab-Verbände vor einer Woche aus Mogadischu zurückgezogen. Der Polizeichef vermutet Auseinandersetzungen innerhalb der Al-Qaida-nahen Milizen, auch über das Durchlassen von internationaler Hilfe. Die ausländischen Kämpfer bei Al-Shabaab sind viel radikaler als ihre somalischen Mitstreiter. Beide Lager haben sich offenbar überworfen und diese Schwäche haben unsere Truppen ausgenutzt. Zur Verstärkung des militärischen Drucks hat die Afrikanische Union weitere Truppen für Somalia zugesagt.
Auch nach dem Rückzug der Al-Shabaab-Milizen hier aus dem Herzen von Mogadischu bleibt die Lage für die humanitären Organisationen schwierig und unübersichtlich. Zum einen suchen jetzt noch mehr Menschen Hilfe im traditionell regierungskontrollierten Teil der Stadt. Zum anderen fehlen nach wie vor jedwede Sicherheitsgarantien für das hungernde Hinterland.
Spenden für die Opfer der Hungersnot nimmt weiterhin das Bündnis Entwicklung hilft entgegen. Kontonummer 5151 bei der Bank für Sozialwirtschaft. Stichwort ARD Ostafrika. Weitere Informationen finden Sie auch unter tagesschau.de. Auf See abgesichert werden die Hilfstransporte für Somalia von der EU-Mission Atalanta. Heute hat die Bundeswehr für 4 Monate die Führung übernommen. Die Marineeinheiten operieren von Djibouti am Horn von Afrika aus im Indischen Ozean, auch um Handelsschiffe vor Piraten zu schützen. Die Bundeswehr ist mit Schiffen, Seeaufklärern und 264 Soldaten beteiligt. In Syrien setzt die Armee ihre Offensive gegen Regierungsgegner fort. Heute sollen Truppen mit Panzerfahrzeugen in die Hafenstadt Latakia eingerückt sein, wie Menschenrechtsgruppen berichten. Mindestens 2 Menschen seien getötet und viele weitere verletzt worden, hieß es. In Latakia waren gestern Tausende gegen die Regierung von Präsident Assad auf die Straße gegangen. Auch in anderen Städten gab es Demonstrationen im Anschluss an die Freitagsgebete.
Bei einem Zugunglück in Polen ist ein Mensch ums Leben gekommen, 84 wurden verletzt. Der Schnellzug war gestern in der Nähe von Piotrków-Tribunalski entgleist, mehrere Waggons stürzten um. Die Behörden nannten überhöhte Geschwindigkeit als Ursache des Unfalls. Der Lokführer wurde festgenommen, er soll 3-mal so schnell gefahren sein wie erlaubt. Der vollbesetzte Zug war auf dem Weg von Warschau nach Katowice.
An einer Ölplattform des Shell-Konzerns in der Nordsee ist ein Leck entdeckt worden. Wie das Unternehmen bestätigte, handelt es sich um eine Bohrinsel im Gannet-Ölfeld, wo nach Angaben des Senders BBC täglich etwa 13.500 Barrel Öl gefördert werden. Die Plattform liegt rund 180 Kilometer östlich vor der Küste der schottischen Stadt Aberdeen. Das Loch war am Mittwoch gefunden worden. Ein Seilbahnunglück im Allgäu ist heute früh glimpflich zu Ende gegangen. Alle 20 Insassen einer festsitzenden Gondel konnten wohlbehalten gerettet werden. Das Unglück hatte gestern Mittag begonnen am Tegelberg nahe Schwangau. Ein Gleitschirmflieger war bei einem sogenannten Tandemflug in das Tragseil der Tegelbergbahn geraten und hatte sie lahmgelegt. Die Gondel steckte die Nacht über in 1500 Metern Höhe fest.
Die Rettung begann im Morgengrauen. Auf 12 Quadratmetern hatten die 20 Fahrgäste rund 17 Stunden ausgeharrt. Gestern Mittag wurde die Bergbahn automatisch gestoppt, nachdem sich ein Tandemgleitschirmflieger in den Seilen verfangen hatte. Der Pilot und sein Passagier, ein Reporter des bayerischen Fernsehens, kamen mit leichten Verletzungen davon. Gegen den Gleitschirmpiloten wurden Ermittlungen aufgenommen. Die alpine Einsatzgruppe der Polizei untersucht den Unfall.
Gleichzeitig wird hier nach dem Einholen der entsprechenden Wetter- und Winddaten zu schauen sein, ob hier möglicherweise die Wind- und Wetterverhältnisse oder ob möglicherweise auch ein Pilotenfehler unfallursächlich war.
Die Evakuierung der Gondel dauerte fast 2 Stunden. Per Seilwinde wurden die Passagiere von der Kabine, die sich mehr als 100 Meter über dem Boden befand, einzeln hinauf in den Hubschrauber gezogen und anschließend ins Tal geflogen. Mit der Absturzursache des Gleitschirmfliegertandems befassen sich derzeit Sachverständige.
Bei dem Unfall am Tegelberg, da hat der Pilot wohl missachtet, dass Überflüge von Seilbahnen mit einer Mindesthöhe von 50 Meter erfolgen müssen, damit sie eben nicht zu gefährlichen Situationen kommt.
Aufgrund des gestrigen Vorfalls wird die Tegelbergbahn noch Tage, wenn nicht sogar Wochen, stillstehen. Die Polizei prüft jetzt Hinweise, ob der Gleitschirmabsturz möglicherweise mit den Fernsehdreharbeiten in Zusammenhang steht.
In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München am 2. Spieltag seinen 1. Saisonsieg feiern können. Der Rekordmeister gewann in Wolfsburg mit 1:0. Die weiteren Ergebnisse: Schalke-Köln 5:1, Hamburg-Berlin 2:2, Nürnberg-Hannover 1:2, Freiburg-Mainz 1:2. Im Abendspiel zwischen Mönchengladbach und Stuttgart steht es kurz vor Schluss 1:1. Morgen spielt Kaiserslautern gegen Augsburg und Leverkusen empfängt Bremen. Die Tabelle: Mainz ist aufgrund der besseren Tordifferenz Spitzenreiter vor Hannover, dann folgt Stuttgart. Wolfsburg ist 4., Dortmund auf Platz 7. Den 9. Rang teilen sich Nürnberg und Hoffenheim. München ist 11. Tabellenschlusslicht ist Köln. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 14. August.
Auf der Vorderseite eines Nordatlantiktiefs fließt erst feucht-warme Luft nach Deutschland, in der sich morgen unwetterartige Gewitter entwickeln können. Dahinter erreicht uns am Montag kühlere Meeresluft, in der sich das Wetter wieder beruhigt. Heute Nacht ist es teils wolkig, teils klar. Im Nordwesten und Westen verdichtet sich die Bewölkung gegen Morgen und es ziehen gewittrige Schauer heran. Im Osten und Süden beginnt der Tag noch freundlich, während sich von Westen zum Teil kräftige Schauer und Gewitter ausbreiten. Besonders in der Südosthälfte lokale Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Sonst weht der Wind meist schwach bis mäßig aus Süd bis West. In der Nacht 11 bis 16, an Rhein und Main 17 bis 18 Grad. Im Norden und Westen morgen 20 bis 23, sonst sommerliche 25 bis 29 Grad. Am Montag besonders im Osten und Südosten noch teilweise gewittrige Regenfälle, sonst mal mehr, mal weniger Wolken und einzelne Schauer. Am Dienstag wird es dann verbreitet freundlich. Das gilt am Mittwoch auch noch für den Osten und Süden. Im Nordwesten allerdings wieder wolkiger mit einzelnen Schauern.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.05 Uhr, heute mit Tom Buro. Darin Erinnerungen an Mauerbau, wie eine Gruppe junger Künstler in die Falle lief und Proteste in Israel, wie sich Demonstranten gegen soziale Not wehren.